HR Info. Netzwelt.
Die IT-Welt wurde in dieser Woche ordentlich wachgerüttelt und so ein bisschen durchgeschüttelt. Keine Spur mehr von nachweihnachtlicher Ruhe. Forscher haben eine Sicherheitslücke von epischem Ausmaß bei fast allen Mikroprozessoren entdeckt, die als Herz unserer Computer, Smartphones und Tablets werkeln. Mehr dazu jetzt in HR Info Netzwelt mit Udo Langenohl. Gleich zu Beginn des neuen Jahres gibt es schon wieder eine neue Sicherheitslücke in der IT-Welt. Milliarden von Chips, die in Computern stecken, haben ein ernstes Sicherheitsproblem. Eine Lücke, in die Angreifer eindringen und sensible Daten abgreifen können. Das Ausmaß ist offenbar beispiellos. Worum es dabei geht, erklärt Markus Schuler.
Erst sah es so aus, als betreffe die Sicherheitslücke nur Computer mit Intel-Chip. Doch es scheinen auch andere Hersteller betroffen zu sein, sagen Forscher aus Deutschland, Österreich und den USA. Zum Beispiel die Chips der Firma ARM, die in vielen Smartphones stecken. Ein anderer Hersteller, AMD, nach Intel einer der großen der Branche, sagt, seine Hardware sei nur teilweise berührt. Nur so viel ist im Moment sicher. Der Grund für die Sicherheitslücke ist eine bestimmte Funktionalität in den Prozessoren, also dem Herzen eines jeden PCs, Servers oder Smartphones. Diese Funktion nennt sich spekulative Ausführung, speculative execution.
It's a technique that modern chips have been using for many years now.
Das ist eine Technologie, die moderne Chips seit vielen Jahren nutzen. Wenn der Chip gerade nichts zu tun hat, führt er trotzdem Berechnungen aus, von denen er annimmt, dass der Nutzer sie später abruft. Dieser Ansatz ist sinnvoll, weil die Chips dauernd beschäftigt werden. Wissenschaftler haben jedoch herausgefunden, dass solch ein System die Chips für Angriffe verwundbar macht. Das ist Ina Fried. Sie ist eine namhafte Technologiereporterin für die Website Axios.com. Fried sagt, die Technologie sei nicht das Problem. Sie sei gut, weil unsere Rechner schneller reagieren können, also zum Beispiel auf Mausklick sofort ein Programm starten oder blitzschnell einen Text laden. Ina Fried. Es ist die Art und Weise, wie die verschiedenen Chips und die Betriebssysteme die Technologie nutzen. Das macht den jeweiligen Rechner anfällig für Angriffe von außen. Deshalb ist es im Augenblick noch schwierig zu sagen, ob jeder gleichermaßen betroffen ist. Jetzt sind also die Hersteller der Betriebssysteme gefragt. Sie müssen ihre Software ändern und sogenannte Patches veröffentlichen. Betroffen sind nicht nur Rechner mit Windows-System, sondern alle Hersteller. Sogar die Betriebssysteme unserer Smartphones müssen geflickt werden.
So what we're gonna see is the operating system vendors.
Linux, Microsoft, Windows, Apple, sowohl macOS als auch iOS, all diese Betriebssysteme werden in den nächsten Tagen Patches erhalten. Die Art, wie sie arbeiten, wird verändert und dadurch sind sie wieder sicherer.
To avoid the flaw.
Als die britische Website The Register die Nachricht zuerst veröffentlichte, hieß es, dass diese Patches die Rechner langsamer machen können. Dieser Darstellung hat der Chiphersteller Intel widersprochen. Auch Tech-Reporterin Ina Fried glaubt nicht, dass ein Nutzer nach einem Update eine Geschwindigkeitseinbuße feststellen wird. Ich glaube, die ersten Fehlerbehebungen, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, werden nicht die letzten sein. Der Fehler ist so umfangreich, dass es eine Vielzahl von Ansätzen geben wird. Mit der Zeit dürften die Patches dann besser werden. Viele Hersteller und Softwareunternehmen wussten offenbar seit Monaten von der Sicherheitslücke und arbeiteten hinter den Kulissen an einer Lösung. Das wird verantwortungsvolle Offenlegung, Responsible Disclosure genannt. Wenn ein Hardwarefehler auftaucht, will man allen Unternehmen, die dafür Software programmieren, die Chance geben, diesen Fehler zu beheben, bevor ihn Kriminelle ausnutzen können. Das hätte hier eigentlich auch geschehen sollen, aber der Umfang dieser Sicherheitslücke war wohl so riesig, dass einige Leute geplaudert haben. Ziel war es, die Patches zur Bekanntgabe der Nachricht zu veröffentlichen.
Neue Smartphones werden immer teurer, vor allem wenn man Wert auf eine tolle Kamera legt, auf lange Laufzeiten des Akkus, viel Speicher, schnelle Hardware. Da werden schnell schon mal bis zu 1000 Euro oder sogar darüber fällig und darum denken Sie vielleicht drüber nach, ob es nicht vielleicht auch ein gebrauchtes Smartphone tut, ob sich das lohnt. Das klären wir jetzt mit Roman Warschauer. der das mal überprüft hat. Roman, gibt es denn überhaupt gebrauchte Smartphones auf dem Markt?
Ja, die gibt es in Hülle und Fülle, gerade jetzt nach Weihnachten. Das ist ja mittlerweile so ein klassisches Weihnachtsgeschenk tatsächlich, ein Smartphone. Und wenn die Leute dann ein neues Gerät haben, dann versuchen sie oft, das alte Gerät zu Geld zu machen, bieten es dann an im Internet, auf den einschlägigen Internetseiten. Oder es gibt dann auch Händler, die solche gebrauchten Smartphones aufkaufen. Die gibt es also und da kann man dann auch immer mal wieder zu sehr attraktiven Preisen, zumindest auf den ersten Blick, ein Schnäppchen machen.
Wieso denn auf den ersten Blick? Gibt es irgendwas Besonderes, worauf man achten muss?
Naja, es sind eben gebrauchte Geräte. Da sollte man genau hinschauen und sich auch die Frage stellen, nimmt man wirklich das super günstige Angebot oder legt man ein paar Euro mehr drauf? Geht man vielleicht wirklich zu einem professionellen Händler, nutzt einen Händler oder kauft man eben das günstigste, das dann möglicherweise von einem privaten Anbieter kommt. Wer einen Händler nimmt, der dann zum Beispiel im Internet seine Geräte anbietet, da hat man dann zumindest mal die Sicherheit, das ist eben ein professioneller Verkäufer, man hat eine Garantie, der hat in der Regel sich das Gerät auch nochmal angeschaut. Manchmal gibt es Geräte, die nennen sich dann refurbished, die sind wirklich nochmal komplett auf Herz und Nieren überprüft. Da wurde möglicherweise sogar mal ein Display ausgetauscht oder ein neuer Akku eingebaut. Also da hat man dann auch wirklich was von diesem Gerät, kostet dann aber gegebenenfalls eben ein paar Euro mehr. Wer auf einen Privatanbieter setzt, der kann da vielleicht das Wahnsinnsschnäppchen machen, der steckt aber eben nicht drin, der hat keine Garantie, der weiß nicht genau, was ist mit diesem Gerät mal passiert im Laufe der Zeit. Aber wer zum Beispiel sich sagt, naja, ich habe keine Berührungsängste damit, ich tausche auch mal so einen Akku selbst aus oder sogar ein Display, das kann man ja durchaus machen. Wer da keine Berührungsängste hat, der kann es mal probieren und hat vielleicht dann auch Glück am Ende.
Stichwort Akku. Worauf muss man denn grundsätzlich achten, wenn man sich ein gebrauchtes Smartphone holen will?
Ja, der Akku ist eben ein wichtiger Punkt. Der ist so ein bisschen der neuralgische Punkt. Man kann leider nicht von außen wirklich reinschauen, aber so ein Akku, der verliert eben an Leistung, der altert, genau wie wir eben auch. So in 2 Jahren, wenn so ein Smartphone 2 Jahre auf dem Buckel hat, dann lassen die in der Regel schon deutlich an Leistung nach. Und das Problem ist eben, bei modernen Handys kann man in der Regel nicht mehr so einfach den Akku tauschen. Also Deckel auf, neuen Akku rein, sondern man muss die wirklich auseinandernehmen. Das ist nicht so ganz einfach. Ich habe es gesagt, wer sich rantraut, kann es probieren. Aber das kann auch mal dazu führen, dass dann so ein Gerät kaputt ist. Also man sollte dann eben tatsächlich auf den Akku achten.
Und wie steht es um das Betriebssystem? Bei Handys ist es ja auch wichtig, dass die immer auf dem aktuellen Stand sind. Also dass immer das neueste Android oder das neueste iOS drauf ist. Das ist ja bei älteren Handys bisweilen ein Problem, oder?
Genau, das kommt dann immer bei Android-Handys sehr auf den Hersteller drauf an. Manche Hersteller sind relativ gut. Die liefern auch noch für ältere Geräte neue Betriebssysteme danach. Wenn die Geräte dann schon ein bisschen älter sind, dann ist es eben oft nicht mehr der Fall. Und dann, wir hören ja auch immer wieder von Sicherheitslücken, die werden dann eben möglicherweise nicht mehr gestopft. Bei iOS, also bei den Apple-Geräten, sieht es ein bisschen anders aus. Da der Support da sozusagen direkt von Apple kommt, läuft er auch sehr lange. Es dauert schon einige Jahre, bis dann die ganz alten Geräte hinten runterfallen und keine Updates mehr bekommen.
Bei vielen Android-Geräten ist ja das Problem, die jetzt auf dem Markt sind als Gebrauchtgeräte, die sind 3, 4 Jahre alt, da ist dann Android 4 oder 5 drauf. Aktuell von Google gibt es die Version 8.1. Da steckt ja ein langer Zeitraum dazwischen. Würdest du davon abraten, so ein altes Handy zu kaufen, auch wenn es ein Schnäppchen ist?
Also bei den ganz alten, tatsächlich mit diesen alten Betriebssystemen ist es sehr risikobehaftet, weil, ich hatte es schon erwähnt, die Sicherheit-Updates, die kommen dann einfach nicht mehr und es gibt eben auch immer mehr solcher Lücken auf Handys, die dann auch möglicherweise ausgenutzt werden können, deswegen da nicht mehr zugreifen und oft fehlen dann auch Funktionen. Manche Apps funktionieren dann gar nicht mehr mit diesen alten Betriebssystemen, von daher sollte man auf ein einigermaßen neues achten, aber es gibt ja auch Geräte, die noch nicht so alt sind, die von Anfang an auch nicht so teuer waren und die kann man dann zu einem vernünftigen Preis tatsächlich auch gebraucht kriegen.
Wie steht es denn um das Äußere, um das Haptische, um den Zustand, wenn ich so ein Handy in die Hand nehme und habe den Eindruck, na, so ganz frisch scheint das nicht mehr zu sein?
Ja, natürlich ist es eine Äußerlichkeit und auch ein sehr gut gepflegtes Handy kann trotzdem seine Macken haben. Vielleicht einen Schaden, den man ihm nicht so ansieht, aber es ist natürlich so ein erster Hinweis, wenn es eben abgegriffen aussieht, sehr viele Kratzer hat, vielleicht wirklich Dellen und Macken, die darauf hinweisen, das Gerät ist auch ein paar Mal runtergefallen, dann sollte man sich das schon genau überlegen und dann eher nicht dazugreifen, sondern dann möglicherweise nochmal wirklich bei einem Händler schauen, der so ein Gerät sich genau angeschaut hat und möglicherweise defekte Teile auch ausgetauscht hat.
Gebrauchte Smartphones gibt es gerade jetzt nach Weihnachten, wenn es an Heiligabend ein neues war. Ganz viele auf dem Markt. Man muss genau darauf achten, wo man kauft, was man kauft, wo man war. Aschauer hat sich schlau gemacht. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info.
Hass und Hetze im Netz. Dazu die Verbreitung von sogenannten Fake News. Das sind aktuelle Probleme, die nicht nur im Bundestagswahlkampf eine große Rolle gespielt haben. Um dagegen vorzugehen, hat Justizminister Heiko Maas das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG genannt, auf den Weg gebracht. Das war im vergangenen Sommer. Kritiker bemängeln allerdings, dass das Gesetz die Presse- und Meinungsfreiheit beschädigen könnte. Trotzdem findet die Idee Nachahmer. Denn jetzt hat auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein Gesetz gegen Fake News angekündigt. Marcel Wagner.
Der Rahmen war feierlich, die Materie vielleicht etwas dröge. Beim festlichen Presseempfang zum neuen Jahr im Élysée-Palast dozierte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Dreiviertelstunde lang über Medienwandel und die Bedeutung von Journalismus in einer Welt der Grenzen. Kommunikation. Mittendrin allerdings wurde es plötzlich sehr konkret, denn Frankreichs Präsident kündigte an, genau sie, die grenzenlose Kommunikation im Internet, künftig stärker einengen zu wollen. Ich habe entschieden, unsere juristischen Möglichkeiten auszuloten, das demokratische Leben vor falschen Nachrichten zu schützen. Wir werden bald einen Gesetzestext mit dieser Absicht vorstellen. Wie ein solches Gesetz gegen Fake News, wie selbst Frankreichs Präsident gerne auf Englisch sagt, aussehen soll, das ließ Macron erstmal weitgehend offen. Klar scheint, dass ähnlich wie in Deutschland auch in Frankreich Internetplattformen und soziale Medien stärker in die Verantwortung genommen werden sollen. Die Plattformen werden sich deutlich höheren Transparenzverpflichtungen gegenübersehen. Bei allen gesponserten Inhalten ist das Ziel, dass die Identität der Sponsoren öffentlich wird, ebenso wer sie kontrolliert und dass die Mittel dafür begrenzt sein müssen. Im Falle von Falschnachrichten sollten künftig Gerichte eingeschaltet werden können, die Maßnahmen von der kompletten Entfernung solcher Inhalte bis hin zur Sperrung von Internetseiten anordnen können, kündigte Macron an. Der Präsident selbst ist beim Thema Fake News ein gebranntes Kind. Im Wahlkampf um die Präsidentschaft wurden besonders in sozialen Netzwerken immer wieder falsche Meldungen über ihn verbreitet. Wen er hinter solchen Kampagnen vermutet, daran ließ der Präsident auch jetzt keinen Zweifel. Sie werden oft von Mächten benutzt, die sich in gewissem Sinne über die Schwäche der Demokratie lustig machen, über ihre extreme Offenheit, über ihre Unfähigkeit zu betrügen. Russland, aber auch illiberale Demokratien, besonders im Osten Europas, stünden bei Desinformation und Propaganda im Internet mit in der ersten Reihe. Die Ankündigung, gesetzlich gegen Falschinformationen vorgehen zu wollen, wurde bei Medienfachleuten weitgehend positiv aufgenommen. François Jost, Medienprofessor an der Pariser Uni Sorbonne Nouvelle, gingen die Vorschläge allerdings noch nicht weit genug. Ich glaube, wir können das ganz ähnlich machen wie in Deutschland. Im Moment ist das allerdings nur für die Wahlkampfzeiten geplant. Ich glaube, das ist eher schlecht. Aus meiner Sicht muss ab sofort und zu jeder Zeit gegen Fake News gekämpft werden. Auch der Mediengeschichtler Patrick Ewen begrüßte den Kampf gegen Fake News, äußerte hinsichtlich der Umsetzung der Vorschläge aber auch Vorbehalte. Das Problem ist, wer bestimmt eigentlich, was eine falsche Nachricht ist? Der Leser? Dann kann ja jeder alles als falsche Nachricht bezeichnen. Ein Richter? Aber hat er die Mittel dazu, kann und will er es überhaupt machen? Solche Einzelheiten müssten in den kommenden Wochen geklärt werden, sagte Präsident Emmanuel Macron. Eines jedenfalls versprach er den Journalisten beim Neujahrsempfang, auch mit Blick auf die Diskussionen in Deutschland. Keine einzige Freiheit der Presse darf durch das Gesetz beschränkt werden. Ihre Einschätzung ist mir dabei wichtig und entsprechende Gespräche sind bereits geplant.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt und wir bleiben noch beim Thema Fake News und Hasspostings. Kaum war im vergangenen Jahr das Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Bundestag verabschiedet, da prasselte schon Kritik auf Justizminister Heiko Maas ein. Schnellschuss, Ziel verfehlt, Zensurwahn. Das sind nur eine Handvoll der zahlreichen Schlagworte aus der Welle der Ablehnung, der sich Maas damals ausgesetzt sah. Ziel des Gesetzes ist die Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Deshalb wird das Gesetz auch Facebook-Gesetz genannt. Seit dem 1. Januar greift das Gesetz nun voll durch. Social-Media-Kanäle müssen binnen 24 Stunden strafbare Inhalte nach einem Hinweis löschen. Julian Jausch koordiniert die politische Projektarbeit des Vereins Digitale Gesellschaft in Berlin. Er ist jetzt im Studio, Herr Jausch. Ist Ihr Verein denn glücklich mit dem, was die Bundesregierung da im vergangenen Jahr verabschiedet hat?
Nein, aber es geht hier nicht nur um unseren Verein. Eine ganze Bandbreite von Personen und Organisationen hat schon während der Entwicklung des Gesetzes fundierte Kritik geäußert. Von der Internetwirtschaft über die politische Opposition bis hin zur Zivilgesellschaft. Und die Kritik war, ja, es gibt Probleme mit hasserfüllten Posts im Internet, aber das Netzwerkdurchsetzungsgesetz löst diese Probleme nicht, es schafft sogar noch neue.
Herr Jausch, im Gesetz steht drin, nach einem Hinweis muss der Inhalt eines Tweets, eines Facebook-Eintrags binnen 24 Stunden geprüft werden, wenn er offensichtlich rechtswidrig ist. Dann muss er raus. Diese Hinweise kann jeder Nutzer abschicken, so oft er mag. Öffnet das nicht Tür und Tor, politisch Missliebiges ständig aus dem Netz löschen zu lassen? Also alles, was mir nicht passt, melde ich?
Genau das ist eine der größten Schwachstellen im Gesetz, die auch schon seit langem bekannt ist, eigentlich seit der erste Gesetzentwurf rauskam, das sogenannte Overblocking. Also, dass Inhalte gelöscht werden, obwohl sie gar nicht rechtswidrig sind. Es ist zwar so, dass Nutzerinnen und Nutzer teilweise daran erinnert werden, dass übermäßige Löschanfragen das Meldesystem aushöhlen, aber trotzdem könnte das Gesetz dazu führen, dass zu viel gelöscht wird. Denn die Sanktionen für systematisches Nichtlöschen sind hoch und die Netzwerke haben nur einen ganz kurzen Zeitraum, um auf möglicherweise illegale Posts zu reagieren. Und das kann eben dazu verleiten, im Zweifel eher mehr zu löschen, als nötig ist.
Herr Jausch, das heißt ja, der Zeitraum ist Ihrer Meinung nach nicht groß genug. Der müsste länger sein, damit ordentlich geprüft werden kann, wenn der Verdacht auf Rechtswidrigkeit besteht. Ist das richtig so?
Genau, also aktuell ist es so, dass nach dem Gesetz die Netzwerkanbieter 24 Stunden haben, um das zu prüfen. Und in bestimmten Fällen, wenn es eben unklar ist, 7 Tage dafür Zeit haben. Und für einige Posts und für einige Meldungen im Internet ist das eben nicht ausreichend, in einem so kurzen Zeitraum da eine Abwägung zu treffen, was dann eben dazu führen kann, dass es Anreize gibt, mehr zu löschen, als nötig ist.
Reporter ohne Grenzen sagt, dass das Grundrecht auf Presse- und Meinungsfreiheit massiv beschädigt wird. Der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit geht sogar so weit zu sagen, dass er die Menschenrechte gefährdet sieht. Das ist starker Tobak. Teilen Sie denn diese Ansichten?
Wie gesagt, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass im Zweifel eher mehr gelöscht wird, und das haben wir diese Woche ja schon erlebt, dann behindert das stark die Meinungsfreiheit und auch die Meinungsvielfalt im Netz.
Am Anfang dieser Woche hat die Satirezeitschrift Titanic aus Frankfurt einen Tweet abgesetzt, der wurde dann prompt von Twitter gelöscht, weil er angeblich gegen geltende Gesetze verstößt. Das war aber offensichtlich ein Witz, aber bei Twitter kennt man offenbar keinen Humor. Passiert denn jetzt das, was von Anfang an bemängelt wurde? Irgendwelche Algorithmen löschen sinnbefreit Inhalte aus dem Netz, weil eben diese merkwürdige 24-Stunden-Regel in dem Gesetz drinsteht?
Ja, hier sieht man klar, dass der Kontext der Inhalte oftmals als entscheidend ist und in manchen Fällen dann eben legale Parodie und Satire geblockt und zensiert wird. Trotzdem muss man aber auch hier unterscheiden, was jetzt unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt und was nicht. Bei solchen parodistischen Posts lag es diese Woche offenbar schon an dem neuen Gesetz. Aber bei anderen Fällen dieser Woche, als zum Beispiel jetzt einige Politikerinnen und Politiker mit Strafanzeigen konfrontiert wurden, weil sie rassistische Beleidigungen verbreiten, da lag das eben an einer klassischen Strafanzeige wegen Volksverhetzung und hat nichts mit dem neuen Gesetz zu tun.
Der Twitter-Account der Titanic wurde ja mittlerweile sogar komplett gesperrt, weil sich die Zeitschrift natürlich jetzt weigert, ihre angeblichen Verfehlungen, die ja ein Witz sind, eine Satire, zu löschen. Drehen da die Löschroboter durch, blockieren statt lesen und verstehen? Was bedeutet denn überhaupt rechtswidrig in diesem Gesetz?
Das war und ist einer der weiteren großen Kritikpunkte am Gesetz. Nämlich die Formulierungen sind vage, es gibt einfach keine klare Definition von zum Beispiel Hate Speech oder auch Fake News und es ist auch unklar, was jetzt genau offensichtlich rechtswidrig ist, was damit gemeint ist. Wenn Sie jetzt also Inhalte melden möchten, bekommen Nutzerinnen und Nutzer eine Reihe an Paragraphen und möglichen Straftatbeständen vorgesetzt, die für juristische Laien oftmals gar nicht zu verstehen sind. Die Entscheidung darüber, was rechtswidrig ist und was nicht, sollte aber gar nicht bei den Nutzerinnen und Nutzern liegen oder auch nicht bei den Netzwerken selbst.
Herr Jausch, ist es nicht dann so, dass den Social-Media-Kanälen die Aufgabe übertragen wird, über Meinungsfreiheit online zu entscheiden? Das kann doch eigentlich deren Job nicht sein. Das müssen doch Gerichte machen und klären. Oder sehe ich das falsch?
Nein, so ist es. Die Gefahr, an diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist eben, dass Rechtsdurchsetzung privatisiert wird. Es entscheiden also Unternehmen darüber, welche Posts gelöscht werden und welche da bleiben. Das ist aber eine Aufgabe des Staates, der Gerichte, zu entscheiden, was rechtswidrig ist. Diese staatlichen Stellen bräuchten bessere personelle und finanzielle Mittel, damit sie über möglicherweise rechtswidrige Inhalte urteilen können und das nicht ein paar tausend Mitarbeiter von sozialen Netzwerken machen müssen.
Jetzt haben wir auf der anderen Seite, das ist unbestritten, das Problem, dass die Debattenkultur bei Facebook, bei Twitter, auch bei YouTube ziemlich kaputt ist. Es hagelt unablässig Hasspostings, es hagelt strafbare Inhalte. Wer viel im Netz unterwegs ist, der weiß das. Wie sollen wir denn damit umgehen? Aushalten, sanktionieren? Das Abwägen ist doch eine heikle Sache. Stichwort Meinungsfreiheit.
Gerade weil dieses Abwägen so heikel ist, darf es eben keine vagen Formulierungen geben und keine privatisierte Rechtsdurchsetzung. Es gibt massig strafbare Posts und die müssen streng geahndet und sanktioniert werden. Aber das sollte, wie gesagt, bei den Gerichten liegen. Und andererseits sollte auch keiner den Hass aushalten müssen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die vielen rationalen und empathischen Leute im Internet mit ihrer Gegenrede eben auch Gehör finden.
Markus Beckedahl von netzpolitik.org sagte in dieser Woche, er habe sogar die Befürchtung, dass das ungeliebte Gesetz den Trend zu Hass und Beleidigung, also zu einer aggressiven Debattenkultur, noch verstärken könnte. Teilen Sie denn diese Meinung?
Naja, eine unbeabsichtigte Folge des Gesetzes könnte sein, dass sich manche Leute als Opfer von Zensur darstellen können und dadurch vielleicht noch mehr Auftrieb erhalten. Auch das haben wir diese Woche schon gesehen. Und das kann die Debatte dann eben anheizen.
Wie kann man denn nach Meinung Ihres Vereins der digitalen Gesellschaft die digitale Debattenkultur verbessern? Muss da nicht was geschehen? Kann das auch ja, vielleicht eine Aufgabe für Schulen, für Pädagogen sein oder geht das zu weit?
Bildungsarbeit oder auch Aufklärung in Schulen halten wir tatsächlich für sehr wichtig. Wir sind da auch aktiv, was den Umgang mit sozialen Medien angeht. Auch Programme, wie man Gegenrede im Internet fördern kann, sind sicherlich besser als die potenziell massiven Eingriffe in die Meinungsfreiheit, die wir jetzt im Gesetz hinnehmen müssen. Es könnte auch mehr Angebote geben, zum Beispiel die Fakten checken, mit denen man haltlose Posts entkräften kann. Also würde ich sagen, generell Maßnahmen finden, wie der Diskurs im Internet verbessert werden kann, anstatt ausschließlich darauf zu setzen, Unternehmen Inhalte löschen zu lassen.
Im Moment zeichnet sich ja ab, dass es eventuell zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommt, dass also die, die dieses Gesetz im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben, wieder in der Verantwortung stehen. Welchen Appell richten Sie denn an eine neue Bundesregierung? Muss da nachgesteuert werden?
Hier kommt es sicherlich darauf an, wer letztendlich die neue Regierung bilden wird. Aber aufgrund der zahlreichen und, wie gesagt, breit gefächerten Kritik an diesem Gesetz und den Problemen bei der Umsetzung, die wir jetzt schon innerhalb der ersten Woche sehen, halten wir es für extrem wichtig, dass hier nachgebessert wird, dass das zurückgenommen wird. Denn die, wie gesagt, potenziell massiven Eingriffe in die Meinungsfreiheit und die Meinungsvielfalt behindern die demokratische Teilhabe und den demokratischen Diskurs im Internet.
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet Facebook, Twitter und YouTube seit dem 1. Januar, binnen 24 Stunden strafbare Inhalte nach einem Hinweis aus dem Netz zu löschen. Einschätzungen dazu von Julian Jausch. Er koordiniert die politische Projektarbeit des Vereins Digitale Gesellschaft in Berlin. Während also hierzulande wieder heftig um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gestritten wird, greift Twitter auch andernorts durch. Die rechtsradikale griechische Partei Chrysiavgi, das heißt Goldene Morgenröte, wurde aus dem Netz rausgeschmissen. Twitter hat den Account der Hassposter gesperrt. Michael Lehmann.
Chrysiavgi wird nun neue Wege nutzen müssen, um ihre zum Teil rechtsextreme Hetze gegen Ausländer zu verbreiten. Mitglieder der Goldenen Morgenröte, so heißt die Partei auf Deutsch, haben immer wieder auch den Holocaust geleugnet und die Hand zum Hitlergruß erhoben. Die Symbolfarben auf Parteiflaggen sind schwarz, weiß und rot und erinnern ebenfalls an die frühere deutsche NSDAP. Twitter will mit der Sperrung ernst machen bei seinem Einsatz gegen Hass und Rassismus im Internet. Die Facebook- und Instagram-Auftritte der Goldenen Morgenröte sind seit längerem schon gelöscht. Die rechtsradikale Partei selbst kritisiert die Sperrung durch Twitter auf ihren eigenen Internetseiten und spricht von einem totalitären Krieg der Medien und der herrschenden politischen Mächte gegen die Partei. Fast die gesamte Parteiführung muss sich seit langem in Griechenland vor Gericht verantworten. Immer wieder werden Attacken von Chrysiavgi-Mitgliedern angezeigt, bei denen mit Schlägertrupps Hatz auf Migranten und auch gegen bereits gut integrierte Ausländer in Griechenland gemacht wurde.
Und das war HR Info Netzwelt. Sie können die Sendung auch nachhören oder downloaden oder als Podcast abonnieren unter hr-inforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.